Sie hören den Kurier.
Ich bin Magdalena von Sexologisch. Ich bin hauptberuflich klinische Sexologin in meiner Praxis in Linz und auch Sexualtrauma- und Theaterpädagogin. Nebenbei mache ich auch noch Beckenbodentraining, weil ich finde, dass man den Körper viel mehr mit einbeziehen sollte. Auf meinem Account und auch im gleichnamigen Podcast Sexologisch teile ich Inhalte und beantworte Fragen rund ums Thema Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Nehme dich ein bisschen mit in meinen Alltag als Sexualpädagogin und ja, mach noch so allerhand andere lustige Sachen und biete auch Impulse rund ums Thema sich selber akzeptieren können, liebevoller mit sich selber sein, weil den kritischen Blick, den haben wir eh alle perfektioniert. Wie wär's denn mal mit einem etwas milderen, liebevolleren Blick zu uns selbst? Wenn das spannend klingt für dich, freue ich mich, wenn du bei mir vorbeischaust.
Die Atomkraft feiert ein Comeback in Europa. Die Klimakrise macht es möglich. War die Atomkraft jahrelang verpönt, befürworten mittlerweile fast alle EU-Staaten die Einstufung der Atomkraft als CO2-arme, grüne Energie, um die selbst gesteckten Klimaziele noch zu erreichen. Damit können neue Atomkraftwerke in Europa gefördert werden. Österreich, das seit Jahren als einer der größten Gegner der Kernkraft in Europa gilt, hat in seinem schwierigen Kampf wenig Rückenwind. Umweltministerin Leonore Gewessler hat angekündigt, gegen die Pläne der EU zu klagen. Die Aussichten auf Erfolg sind allerdings gering. Doch wie grün ist Atomstrom wirklich? Wie gefährlich sind Atomkraftwerke? Und wann könnten die Kraftwerke endgültig der Vergangenheit angehören? Fragen, die ich jetzt mit dem Physiker Werner Gruber besprechen werde. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Der Anteil an Kernkraft in Europa ist sehr unterschiedlich. Während etwa Deutschland nur mehr 12% seines Stroms aus Atomkraft gewinnt, die Niederlande nur 3% und wir in Österreich sowie in Portugal und Irland gar keine Atomkraft haben, setzt Frankreich ganz auf Atomkraft. 71% des Strombedarfs werden mit Kernenergie gedeckt. Auch in vielen nordischen Ländern und in Osteuropa wird auf Atomkraft gesetzt und jetzt sollen die Atomkraftwerke auch noch ausgebaut werden. Neubauprojekte für Atommeile gibt es derzeit in Bulgarien, Finnland, Frankreich, Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Auch in Italien, das 1987, ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, aus der Kernkraft ausgestiegen ist, fordern Rechtsparteien einen Wiedereinstieg. Doch ist die Atomenergie auch wirklich nachhaltig? Wo liegen die Chancen, aber wo auch die Gefahren? Dazu begrüße ich jetzt den Physiker Werner Gruber bei mir. Herr Gruber, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne.
Herr Gruber, quer durch Europa werden neue Atomkraftwerke gebaut. Nun will die EU-Kommission Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen auch als klimafreundlich einstufen. Aber ist das nicht ein gefährlicher Irrweg?
Also bei den Gaskraftwerken, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich tatsächlich große Bedenken, weil wenn ich Erdgas verbrenne, dann setze ich tatsächlich eine beträchtliche Menge an CO2 frei. Und, was man bei dem Ganzen nicht vergessen darf, Erdgas hat ja einen relevanten Anteil aus Methan. Und wir haben relativ große Leckageverluste durch das Methan. Und Methan ist ein 20-mal so schädlicheres Klimagas wie CO2. Mhm. Das heißt, ich finde jetzt damit das mit dem Erdgas nicht ganz so elegant. Zum Thema der Kernenergie, da muss man jetzt auf ein paar Sachen aufpassen. Und zwar, jetzt weiß ich, wir haben das große Glück, dass wir in Österreich ohne Kernkraft auskommen. Das ist unbestritten, wir haben Wasserkraft, super. Das Problem ist nur, was machen andere Länder, um CO2-neutral Energie zu gewinnen? Und ich nehme jetzt hier ganz konkret Tschechien. Hat jetzt keine besonders große Landfläche, hat keine Flüsse wie wir in Österreich, hat jetzt auch nicht die Flächen für Photovoltaik im großen Stil. Was sollen die Tschechen machen, CO2-neutral Energie zu gewinnen? Ganz direkt, das ist eine simple, einfache Frage. Zu sagen, man ist jetzt gegen etwas, verstehe ich. Und jetzt muss man natürlich, und da kommen sofort zwei Argumente. Das eine ist das Sicherheitsargument und das andere ist das Argument der Endlagerung. Und beides sind Punkte, die wir diskutieren sollen.
Ja, genau, da würde ich gerne noch später dazu kommen. Aber bleiben wir jetzt mal bei dieser CO2-Neutralität. Ist das wirklich so einfach zu rechnen? Denn für ein Atomkraftwerk muss ich natürlich auch mal ziemlich aufwendig ein Atomkraftwerk erst bauen. Ich brauche das Uran, das ich dann anreichern muss. Das muss ich abbauen, transportieren. Das heißt zu sagen, Atomkraft stößt gar kein CO2 aus, ist ja so nicht ganz richtig. Und also ein Windrad, würde ich sagen, ist relativ vergleichbar leichter aufgestellt, als jetzt ein Atomkraftwerk zu bauen.
Naja, also wenn Sie jetzt, und es geht hier wenig, also der Urantransport ist jetzt nicht das Thema, das wirklich Problematische ist, dass der Beton, der verbaut wird. Und wenn Sie jetzt da die Windkrafträder nämlich auf Gigawatt oder Megawatt umrechnen, kommen Sie da wahrscheinlich bei den Windrauen, was den CO2-Ausstoß über Beton hergestellt wird, sind Sie da wahrscheinlich auf einen ähnlichen Wert. Also ich würde jetzt sozusagen die Errichtungskosten, und das haben Sie sogar beim Wasserkraftwerk, das finde ich jetzt, also die Errichtungskosten prinzipiell muss man sehr wohl diskutieren, aber nicht vom Standpunkt der CO2-Neutralität. Es geht wirklich schlicht und einfach darum, dass ich sage, wie viel setzt man das im Dauerbetrieb an CO2-frei? Und da haben Atomkraftwerke schlicht und einfach einen gewissen Vorteil, haben aber natürlich auch Nachteile. Und zum Beispiel, Sie haben es gerade angesprochen, die Uranproduktion oder den Uranabbau, das ist schon etwas, da gibt es schon einiges zu hinterfragen, wo man sagen muss, das findet nicht immer unter besonders menschenrechtskonformen Situationen statt. Da muss ich aber allerdings dazu sagen, das gilt aber auch für das Handy, was sehr viele Damen und Herren benutzen und die da weniger Probleme dabei sehen. Bei der Atomkraft sieht man es, beim Handy muss man auch ganz ehrlich sagen, so wie Coltan in Afrika abgebaut wird, ist es auch nicht in Ordnung.
Und wenn wir schon dabei diesen ganzen Abbauten und so weiter sind, das gilt ja auch für die Kosten, weil Atomstrom gilt ja schon als billige Energieform, aber da sind ja oft auch nicht die ganzen Nebenkosten eingerechnet, inklusive auch der Lagerungskosten für vielleicht ein paar hunderttausend Jahre.
Naja, Vorsicht bei den Lagerungskosten. Das ist tatsächlich ein ganz relevantes, sowohl Forschungsthema als auch technisches Thema. Die Idee von Gorleben ist de facto gestorben. Also es gibt tatsächlich eine gewisse Form von Atommüll. Das ist so der sogenannte Krankenhausmüll, der bei medizinischen Betreuungen oder werkstofftechnischen Prüfungen oder ich sage einmal Industrieradioaktivität, die gar nicht einmal so wenig ist, entsteht. Das sind minder bis schwache radioaktive Quellen. Die muss man, ich sage einmal, für Größenordnung, also 50 bis 100 Jahre gut wegsperren, und da sind diese Lager sehr gut geeignet. Es gibt jetzt, und das wurde auch von der EU finanziert, das ist Myra. Und zwar, das ist die Idee eines ehemaligen Chefs vom CERN, Nobelpreisträger, von Carlo Rubbia, der die Spallation vorangetrieben hat. Und zwar, es geht darum, wenn ich jetzt einen radioaktiven Müll habe, der 300.000 Jahre hochgefährlich sein kann, ist der Trick der, dass ich dem radioaktiven Müll sage, du zerfällst nicht im Laufe der nächsten 300.000 Jahre, sondern du machst es unter kontrollierten Bedingungen in den nächsten 5 Minuten. Das funktioniert hervorragend. Sie brauchen die richtigen Neutronen. Diese Neutronenquellen haben wir. Jetzt muss man allerdings fairerweise dazu sagen, das klingt jetzt so wie alles gelöst. Nein, das hat einen Nachteil, und zwar, Sie können nicht einen Kernbrennstab, den Sie direkt aus einem Kernreaktor nehmen, mit diesen Neutronen beschießen, weil Sie auch andere Substanzen, nicht radioaktive Substanzen, werden durch diesen Neutronenprozess selber sogar eine äußerst unangenehme Radioaktivität freisetzen. Mhm. Das heißt, man muss diese Brennstäbe zuerst chemisch zerlegen. Und wenn sie dann chemisch zerlegt sind, dann kann ich sie den Neutronen aussetzen und dann mache ich aus höchst radioaktivem Müll, minder radioaktiven Müll, den man dann um 50 Jahre, ich sage mal so, nicht abschlecken sollte, aber man kann sogar gefahrlos dran vorbeigehen, ohne dass einem was passiert. Jetzt ist es so, diese Anlage ist, wenn ich jetzt nicht irre, 2016, 2017 in den Niederlanden in Betrieb gegangen. Mhm. Es ist noch eine experimentelle Anlage. Jetzt muss ich dazu sagen, egal, wie sich Europa oder die Welt entscheidet zum Thema Atomkraft. Wir werden diese Anlagen auf alle Fälle brauchen, weil wir jetzt schon so viel radioaktiven Müll aus Kernreaktoren haben, dass wir sowieso uns was damit überlegen müssen. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Was ein wichtiger Punkt ist, ist der, dass das Konzept der Endlagerung eigentlich zumindest für uns in der Wissenschaft und Technik sowohl durch den sogenannten Rubiator, benannt nach dem Carlo Rubbia, diesem Nobelpreisträger, mittelfristig, das wird eher die Lösung sein, okay, dass man sagt, da haben wir Technik dahinter.
Die Frage ist jetzt auch derzeit natürlich, ob die Atomkraft eine Zukunft oder eher nur eine Brückentechnologie ist. Also soll man einfach nur die bestehenden Kraftwerke weiter nutzen oder soll man auch wirklich neue bauen? Weil es ist die Frage, ob man eben manche Kraftwerke weiterlaufen lässt, bis man vielleicht auch mit den erneuerbaren Energien mehr Strom erzeugen kann. Oder wird es wirklich neue Kraftwerke brauchen?
Also ich glaube, das Wichtigste, was wir mal tun könnten, ist jedes Kilowatt, jedes Megawatt, jedes Gigawatt, das nur irgendwie möglich ist, einzusparen, bringt wahnsinnig viel. Da bringe ich jetzt gleich eine Initiative der EU, auf die so gern geschimpft wird. Durch die Einführung der Energiesparlampen sind in Europa 3 Kernkraftwerke eingespart worden. Mhm. Interessanterweise hat es einen sehr gewaltigen medialen Aufschrei gegeben. Boah, ihr könnt nicht diese hochgiftigen Energiesparlampen nehmen, die übrigens genau dasselbe Prinzip ist wie eine Leuchtstoffröhre, ja, wo keiner Probleme hat. Das ist einmal das Erste. Das heißt, ich glaube, Einsparung ist nach wie vor eine der wichtigsten Maßnahmen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man jetzt nur zusätzlich neue Kraftwerke, sei es Kohle, Erdgas oder Kernkraftwerke bauen muss. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir, bis wir jetzt ausreichend Alternativstrom oder ich sage jetzt einmal grünen Biostrom, bis wir den haben. Mhm. Dabei haben wir jetzt ein fundamentales Problem, das auch im Feldversuch ausprobiert wurde. Die Deutschen haben unmittelbar nach Fukushima begonnen, ihre gesamte Industrie umzubauen und zu sagen, ja, wir machen alle Kernkraftwerke zu, wir schließen alle Kohle- und Gaskraftwerke. Mhm. Und die haben wirklich jeden Cent, den sie irgendwie zur Verfügung gehabt haben, in erneuerbare Energien gesteckt. Windkraftwerke und Solarkraftwerke und Biomasse-Gaskraftwerke. So, und jetzt können wir uns nach einigen Jahren anschauen, was daraus geworden ist. Und da muss man sagen, einmal beachtlich, und ich muss sagen, das soll jetzt bitte nicht sein, das ist zu wenig. Nein, da ist jedes Kilowatt, was da gewonnen wird, schon super. Aber die Deutschen als Industrienation haben es geschafft, nur ein Drittel ihres Eigenbedarfs durch alternative Energiequellen sicherzustellen. Und das mit einem Aufwand, der wirklich gigantisch war. Die Nord- und Ostsee haben sie zugepflastert mit Windkrafträdern. Mhm. Und die Deutschen sind jetzt eigentlich, was die Windkraft betrifft, in der Endausbaustufe. Also die können jetzt nicht mehr für Windkrafträder hinstellen. Und das ist jetzt ein bisschen das Problem, was ich jetzt sehe. Und es beginnen auch die Deutschen ernst zu nehmen, zu sagen, okay, wir werden die Atomkraftwerke länger laufen lassen müssen, als ursprünglich geplant, weil es geht sich nicht aus.
Das heißt, das ist jetzt das. Ja, bitte. Das heißt, dass mit den klassischen erneuerbaren Energiekraftwerken, also sprich Wind und Solar, kann man die Atomkraftwerke, / dann auch die Kohlekraftwerke, nicht ersetzen?
Also, wenn ich mir jetzt das in Deutschland so anschaue, muss ich im Moment sagen, mit den aktuellen Technologien, die Deutschland zur Verfügung steht, und man darf auch nicht vergessen, Deutschland hat jetzt auch nicht so viel Möglichkeit an Wasserkraft, wie wir zum Beispiel in Österreich. Also, bei uns schaut das in Österreich eine Spur anders aus. Ich sage jetzt, energieautarkes Burgenland, da funktioniert das. Da haben wir auch tatsächlich dort ein bisschen die Fläche. Aber Deutschland hat gezeigt, das geht sich nicht aus. Und deswegen brauchen wir Energieformen, mit denen wir vernünftig umgehen können. Und ich sage es nicht oft genug, Energieeinsparung. Und die Energieeinsparung bedeutet jetzt nicht nur, dass ich meine Fassade entsprechend bearbeite, dass sie wärmedämmend ist. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ganz realistisch eine Zahl eines Kollegen aus Deutschland, der hat sich das einmal durchgerechnet. Wir haben ja immer einen Anstieg des Benzinverbrauchs im Straßenverkehr. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Stadt Wien hernehme, die wirklich den top öffentlichen Verkehr hat, und ich nutze das sehr gerne, wir haben allein am Praterstern 60 bis 80.000 Personen, die jeden Tag dort umsteigen. Das ist Wahnsinn und ich finde das super. Was wir aber haben, ist, wir haben leider ländliche Gegenden, wo du nur mit dem Auto, und das sage ich jetzt bewusst, überleben kannst. So, und jetzt kommt das große Problem, und das hat der Kollege in Deutschland ausgerechnet, würden alle Personen in Deutschland, ist er zwar aus Deutschland, einen Mittelklasse-Auto verwenden. Also jetzt, wir reden nicht vom 3-Liter-Auto oder irgendwelchen besonderen, sondern einen ganz gewöhnlichen, ja, stinknormalen Mittelklasse-Fahrzeug verwenden. Ja, dann wären die nächsten 20, 30 Jahre der Benzinverbrauch ziemlich konstant. Mhm. So steigt der Benzinverbrauch kontinuierlich an, weil einfach die Autos, jeder will ein SUV und.
Naja, und jetzt ein Elektroauto auch, ne? Also das ist ja dann die nächste Krux, dass wir ja auch wieder Strom brauchen.
Tja, die Elektroautos, sie sprechen ein Wort sehr gelassen aus. Also wenn Sie jetzt 5000 Elektroautos gleichzeitig laden, und das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, brauchen Sie als Ladestrom ein Kraftwerk. Und das muss man mal auf der Seite haben. Und das wird, also die Gesamtrechnung für die Elektroautos, das, ich habe jetzt mit meinem, ich wohne in einer Genossenschaftswohnung und da gibt es eine Gemeinschaftsgarage unten und da habe ich denen gefragt, wie schaut das aus? Plant sie da einmal Elektroanschlüsse? Mhm. Die haben gesagt, prinzipiell ja, aber wir haben noch keine so starke Zuleitung zu unserem Wohnbau, dass wir das überhaupt leisten können, dass sie dort jeder Elektroauto hat.
Und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, nämlich ein großes Argument auch für die Atomkraftbefürworter ist ja die Netzstabilität, weil ja im Winter zum Beispiel die Sonne nicht scheint oder es kann mal auch eine Wolke vor die Sonne kommen. Könnte man hier größere Energiespeicher sozusagen bauen, die bei Bedarf einspringen können, also Speicherkraftwerke oder so?
Da muss ich gleich dazwischen grätschen. Das ist jetzt weder ein Pro- noch ein Kontra-Argument für die Kernkraft. Wir sind heute in der Speichertechnologie. Es wird jetzt gerade im Burgenland ein sehr großer Batteriespeicher, die haben sie tatsächlich extrem spannend entwickelt, gerade gebaut. Und da gibt es also von Speichertechnologien und Möglichkeiten, zum Beispiel die klassischen Speicherkraftwerke, wie wir sie in Österreich haben, Rana-Riedl. Das ist jetzt so ein Wasserspeicherkraftwerk, wo man sagt, Uralt-Technik, aber mit einer erstaunlicherweise sehr hohen Speicher mit einer erstaunlich hohen Wirkungsgrad. Das soll man nicht unterschätzen. Das kann schon was. Natürlich brauchen wir da noch ein bisschen Entwicklung und nur ein bisschen Technologie. Aber das sehe ich jetzt, also wenn man sagt, man ist pro Kernkraft, würde ich das jetzt nicht unbedingt als Hauptargument nehmen. Das Hauptproblem, was wir eher haben, ist dem klassischen Blackout, der da immer prognostiziert wird. Natürlich, es kann ja auch einmal ein normales Kraftwerk, und das gilt für jedes Kraftwerk, kann einmal einen technischen Schaden haben, Gewitter und, fällt aus und das Ganze kann dann einen sogenannten Kaskadierungseffekt haben. Da ist es wichtig, dass eher die Infrastruktur der einzelnen Verbindungen zueinander so gut ist, dass man nicht, das haben zum Beispiel die Amerikaner, haben das große Problem, dass die einfach viel zu wenig Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Kraftwerken haben, um sich gegenseitig kompensieren zu können. Das ist, glaube ich, da ein viel größeres Problem. Da wird uns auch die Kernkraft nicht wirklich weiterhelfen, wenn die Infrastruktur nicht passt.
Kommen wir zu einem sehr großen Punkt, was die Atomkraft betrifft, nämlich die Sicherheit. Wir haben ja zuletzt bei Fukushima gesehen, dass dann ganze Landstriche nicht mehr bewohnbar sind, wenn es dort zu einer Kernschmelze kommt. In Europa hatten wir Tschernobyl und die Probleme bleiben ja mehrere hundert Jahre mal mindestens bestehen. Wie sicher ist für Sie die Atomkraft auch, insbesondere Atomkraftwerke aus der Sowjetzeit, die an den Grenzen von Österreich stehen? Sollte man da die Bedenken ernst nehmen oder kann man die bedenkenlos am Netz lassen?
Da muss man jetzt einmal drei, vier Dinge trennen. Ob ein Atomkraftwerk an der Grenze steht oder nicht, ist nicht meine Sorge, weil Tschernobyl war weit von Österreichs Grenzen entfernt und hat sich tatsächlich gerade in Österreich sehr stark niedergeschlagen. Die Grenze, ob das nahe ist oder ob das weit ist, hängt dann von den meteorologischen Bedingungen ab. Sie haben 100 Kilometer entfernt von Tschernobyl, haben sie geringere Radioaktivität gehabt als in Österreich. Also das, da muss man mal ein bisschen aufpassen, wo man sagt, ja, das steht natürlich vor unseren Nasen, aber das sagt noch nichts aus über die Gefährlichkeit. Das Zweite, was man auch aufpassen muss, dass erstens einmal bei Tschernobyl wahnsinnig viel gelernt worden ist und da auch da würde ich, und es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sage, gerade Tschernobyl war ein russisches Atomkraftwerk, dass russische Technik, also ich sage es einmal so, wenn ich mich in eine russische oder amerikanische Raumkapsel setzen müsste, würde ich mich in einer russischen wohler fühlen. Es mag vielleicht eine etwas überaltete Technik sein, aber es ist eine, die funktioniert. Und das, was in Tschernobyl daneben gegangen ist, und das muss man leider dazu sagen, war nicht ein technisches Versagen, sondern die Personen, die diesen Reaktor bedient haben, haben 20 Sicherheitsmaßnahmen, die im Reaktor eingebaut waren, ganz bewusst außer Kraft gesetzt. Hätten die nur bei einem einzigen Mal genau das getan, was die Bedienungsanleitung beziehungsweise was die automatischen Sicherheitsmaßnahmen gesagt hätten, wir würden den Namen Tschernobyl nicht einmal buchstabieren, geschweige denn uns erinnern können, weil da hätte es nie was gegeben. Das heißt, es war jetzt nicht ein technisches Versagen, sondern es war ein menschliches Versagen. Und das braucht man nicht reden, katastrophal, und sowas darf nicht vorkommen.
Dennoch gibt es auch immer wieder Pannen ja in alten Sowjetreaktoren, wie zum Beispiel auch eben in Temelin, wo immer wieder abgeschaltet werden muss. Also sind die Bedenken dann nicht gerechtfertigt?
Da muss man aufpassen, wenn man sich das anschaut. Da gibt's dann zum Beispiel, ja, eine Kühlpumpe ist kaputt geworden, wo man sagt, okay, da ist jetzt nichts im radioaktiven Radioaktivitätsbereich kaputt, sondern wo man sagt, okay, wir schalten es aus, nur zur Sicherheit, dass wir das vernünftig reparieren können. Da muss man jetzt sehr aufpassen. Es ist genau dasselbe. Und das ist das, was das leider immer dieser Populismus, den ich da zwar durchaus populistisch nahestehen kann, aber in dem Fall ist er sehr kontraproduktiv. Und zwar ein Beispiel, es wurde jetzt bei Fukushima vor, glaube ich, ein, zwei Jahren berichtet, dass wieder ein paar hunderttausend Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser in das Meer geleitet werden muss. Ich habe mir die Zahlen rausgesucht und habe mir mal angeschaut, wie viel Becquerel-Zahl gibt durchaus etwas an. Allerdings, man darf nicht erschrecken, hohe Becquerel-Zahl sagt noch nicht so viel aus. Die tatsächliche Radioaktivität war geringer als der Grenzwert von australischem Trinkwasser. Das heißt, dieses Wasser, was wir in den Medien als radioaktiv verseuchtes Wasser bezeichnet haben, hätte man bedenkenlos in australische Wasserleitungen für den Konsum von Menschen einleiten können. Und das ist jetzt genauso ein bisschen das Problem, dass sobald irgendwo der Begriff Radioaktivität auftaucht, zucken die Leute schon zusammen und werden nervös. Das Problem ist, und das ist auch etwas, ich habe vor ein paar Jahren die Strahlenschutzprüfung gemacht und habe auch etwas, obwohl ich das als Physiker durchaus die Theorie ganz gut gelernt habe, aber ich habe nicht gewusst, wo überall Strahlung und Radioaktivität auftritt. Sie haben praktisch bei jedem Lebensmittel, das industriell gefertigt wird, sei es vom Semmel bis zum Spaghetti-Sugo, wird das geröntgt, aus dem einfachen Grund zu schauen, ob nicht irgendwelche Schrauben drinnen sind. Die Papierdicke von normalem Kopierpapier wird geprüft mit einem radioaktiven Strahler während dem Herstellungsprozess. Und wie ich diesen Kurs besucht habe, ich war echt eine Stunde lang verblüfft, in welchen Fertigungsmethoden. Und ich war erstaunt, wer da alle neben mir gesessen ist. Das waren wirklich Leute vom Bäcker angefangen bis zum Fertigungstechniker. Das waren keine studierten Leute, das waren Handwerker, die einfach gelernt haben, mit radioaktiven Substanzen umzugehen, weil sie es in ihrem Betrieb brauchen. Das heißt, wir haben eigentlich irrsinnig viele Sachen, wo wir das eh schon haben.
Aber das heißt, und, wenn ich das abkürzen darf, aber das heißt, Atomkraft ist sicher. Kann man das so sagen? Aus Ihrer Sicht?
Nein, das sicher ist gar nichts. Es gibt da einige Studien, die, und das, man muss sich dann die Zahlen sehr genau anschauen, und im Prinzip ist es am Ende des Tages eine Abwägung des Risikos. Wir haben im Moment, wenn man die Kohlekraftwerke hernimmt, haben wir zum Beispiel im Kohleabbau irrsinnig viele gesundheitliche Beschädigungen von Menschen. Da rede ich jetzt noch nicht vom Klimawandel, sondern wirklich Staublungen und. Sie haben interessanterweise bei der Wasserkraft, würden Sie jetzt kaum auf Tote kommen, aber es passiert immer wieder, dass ein Staudamm bricht. Und wenn ein Staudamm bricht, da haben Sie zigtausend Tote. Da hat es in Italien einmal einen sehr dramatischen Fall schon vor einigen Jahren gegeben. Das hat ungefähr genau dieselbe Wahrscheinlichkeit wie bei einem Atomkraftwerk. Das heißt, da muss man irrsinnig aufpassen, und ich würde das jetzt von der Gefährlichkeit Ja, man hat ein ungutes Gefühl für viele Damen und Herren, weil sie einfach mit dem Begriff Radioaktivität nicht umgehen. Ich habe vor kurzem mit einem lieben Freund diskutiert, wo man sagt, wie gefährlich ist Strahlung? Und der hat gesagt, naja, je höher energetischer, umso gefährlicher ist die Strahlung. Zum Beispiel die klassische Gammastrahlung ist relativ harmlos. Sie können neben einem Gammastrahler relativ lang sitzen, bevor noch irgendwas passiert. Aber ein harmloser Alpha- oder Beta-Strahler, der in den Körper hineingelangt, da haben sie mit einem Atemzug, können sie sich Krebs fürs Leben lang holen. Mhm. Und das ist das, was die Sache so ein bisschen kompliziert macht. Es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, das ist gefährlich und das ist harmlos.
Mhm. Da will ich gleich gerne noch reinhaken, weil Atomgegner auch immer behaupten, Atomkraftwerke geben auch im Normalbetrieb immer Radioaktivität an die Umgebung ab, einfach durch den Dampf und durch den Rauch, den sie produzieren. Stimmt das?
Also das wäre mir jetzt neu, weil normalerweise ist es so, dass das geschlossene Kreisläufe sind und der Dampf, der rauskommt, ist ein normaler Wasserdampf. Im Prinzip die Wärme, die gewonnen wird, das sind eigentlich geschlossene Kühlkreisläufe und die sind sogar meistens kaskadiert. Und das, was dann da rauskommt in den sogenannten Kühltürmen, das ist normaler Wasserdampf. Mhm. Der hat zwar auch gewisse Eigenschaften, was die Wolkenbildung betrifft, aber von der Radioaktivität her, es gibt einige Messungen, und es werden ja auch alle Kernkraftwerke auch in der unmittelbaren Umgebung gemessen. Es ist eine ganz leicht erhöhte Radioaktivität gegenüber der Umgebungsradioaktivität, aber zum Beispiel haben sie in Tirol, auch das jetzt nochmal ganz konkret, haben sie im Grundwasser in einigen Bezirken in Tirol eine höhere Radioaktivität als in Fukushima im Grundwasser.
Okay. Eine Frage, die uns auch noch beschäftigen muss, ist, wie lange haben wir eigentlich noch Uran für unsere Atomkraftwerke? Da gibt es Berechnungen, die von 70 Jahren nur noch ausgehen, dass Uran verfügbar wäre. Und gibt es dann noch Alternativen?
Also erstens einmal, es gäbe jede Menge Alternativen. Ich glaube aber nicht, dass wir auf die zurückgreifen müssen. Zweitens, und deswegen habe ich jetzt sehr kurz gelacht, ich habe mich jetzt gerade erinnert, wäre, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt war, wo man gesagt hat, naja, 2020, 2030 haben wir kein Rohöl mehr für unsere Autos. Mhm. Tja, soweit dazu. Also also auch das ist jetzt, das wäre kein Argument gegen Kernkraft. Weil da gibt es tatsächlich erstens einmal gibt's die Möglichkeit des Erbrütens, es gibt da verschiedene Techniken. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist eher das Sicherheitsproblem. Und dass wir das Lagerproblem, so wie wir uns das vorstellen, durch Myra, durch den Rubiator lösen, das sind, glaube ich, die größeren Themen als jetzt diese rundherum, unter Anführungszeichen, ja, soll man sich anschauen. Aber Sie haben es schon angesprochen, Brückentechnologie. Ich glaube, ja, wir haben was Besseres.
Genau, da wollte ich Sie noch zum Abschluss nämlich dann in die Zukunft blicken. Es gibt ja schon was Besseres, nämlich die Kernfusion. Ist das wirklich eine Technologie, die langfristig die Kernkraft ablösen kann oder überhaupt alle anderen Kraftwerksformen ablösen kann?
Also ich persönlich glaube an die Kernfusion. Es gibt ein schönes Beispiel, das sehen wir jeden Tag. Also sie leuchtet auch heute, auch wenn ich beim Fenster rausschaue, gerade die Wolken davor sind. Mhm. Das ist unsere Sonne, die Milliarden Jahre schon vor sich hinleuchtet und das auch in Zukunft tun wird. Und jetzt wird man sofort, und das ist ein bisschen das Problem, ja, ich weiß, wir haben vor 50 Jahren versprochen, dass wir die Kernfusion in 10 Jahren haben und das hat sich dann halt verzögert. Es hat sehr beeindruckende Experimente gegeben in Birmingham, dort war die Kernfusionsanlage der EU, JET, und dort ist es dann 97, 98 mit einem Deuterium-Tritium-Einschuss gelungen zu zeigen, ja, wir können jetzt mehr Energie herausziehen, als wir tatsächlich hineinstecken. Mhm. Darauf wurde dann sehr rasch von der EU gemeinsam mit einem Konsortium bestehend aus Japan, Pakistan, Indien, Südamerika, Südafrika ist gerade dabei, Kanada, der Schweiz und. Also es sind sehr, sehr viele Industrienationen dabei, beschlossen, ein sogenannter experimenteller Großkernfusionsreaktor zu bauen. Der entsteht gerade in der Nähe von Nizza und hat den klangvollen Namen ITER. Mhm. ITER hätte schon 2017, 2018 in Betrieb gehen können. Es hat dann leider ein paar Verwaltungsprobleme mit der EU gegeben. Es war tatsächlich keine technischen, es waren wirklich Verwaltungsprobleme. Und wir rechnen, dass wir im Dezember 2025 First Light haben. Und dieser Reaktor, muss ich jetzt leider dazu sagen, wird 2025 oder auch in den Vorjahren, keinen Strom liefern können. Der ist nicht darauf ausgelegt zur Stromlieferung, sondern wir haben jetzt, wir wissen, wie es geht, aber jetzt geht es dann darum, das in den Feinheiten zu machen.
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, wo sind denn hier die größten Hürden noch?
Na, Hürden haben wir keine mehr. Die Hürden sind gelöst. Was wir jetzt haben ist, wie kommen wir möglichst elegant über unsere Hürden? Wie kann ich diesen Reaktor möglichst effektiv bauen? Wenn ich jetzt eine chemische Reaktion in einem Reagenzglasl von mir stattfinden lasse, mische ich zwei Substanzen zusammen und das funktioniert. Mhm. Wenn ich das Ganze mit 100 Tonnen machen muss, wird die Sache etwas komplizierter, weil das zu mischen sehr schwierig ist. Und genauso ist es das sogenannte Skalierungsproblem. Wenn ich etwas habe, was sehr klein ist und das baue ich jetzt groß und es ist zukünftig geplant, dass Fusionsreaktoren im größeren Megawatt, vielleicht sogar im Gigawatt-Bereich arbeiten, dann habe ich einfach technisch andere Herausforderungen an das Material. Und da muss man jetzt Dinge einfach ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel bei der Variante, bei der Erbrütung des Deuterium-Tritiums gibt es drei verschiedene Verfahren. Wir wissen, dass alle drei Verfahren sehr gut funktionieren, aber, und jetzt geht es eben um die Effizienz, welches dieser drei Verfahren ist im Langzeitversuch am effektivsten, am billigsten und am vernünftigsten und leichtesten handhabbar. Und das muss ich in einem experimentellen Reaktor einfach ausprobieren. Und das wird jetzt dann die nächsten 5 bis 10 Jahre passieren. Während dieser experimentellen Phase wird gleichzeitig, es gibt jetzt 3 Pläne zum Nachfolgeprojekt. Das Nachfolgeprojekt ist Demos. Demos wird dann tatsächlich Strom liefern. Und sobald aufgrund der Experimente an ITER wissen wir, wie wir Demos bauen sollen. Und es ist geplant, Baubeginn spätestens 2035, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, weil das geschieht jetzt parallel, Experiment und Bauen, Bauen, Entwickeln von Demos. Und dann gehen wir davon aus, dass wir 2035 bis 2038 Demos schlüsselfertig haben. Und dann haben wir eine Energiequelle, die wirklich frei von Radioaktivität ist, die keinen radioaktiven Abfall liefert, die den Vorteil der Sicherheit hat, nämlich das Ding kann es zwar tatsächlich zerreißen, wenn es eine Spule zerreißt, aber da ist ein lokaler kleiner Schaden, das ist, wie wenn ein Hochhaus einstürzt, unangenehm für die Personen, die drinnen sind, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, jetzt ist ein Landstrich vernichtet oder sonst etwas, es wird keine Radioaktivität freigesetzt und so weiter. Also das ist tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau und deswegen betrachte ich die Kernkraftwerke, die jetzt gerade in Europa stehen, als sogenannte Brückentechnologie, bis wir eben die Brücke zur Kernfusion haben.
Und Serienreife von der Kernfusion 2050 ist realistisch?
Ich gehe davon aus 2040. Also sobald wir den ersten Demos bauen, da kannst du parallel gleich 3, 4, 5 Demos bauen. Das ist dann kein Problem mehr. Es ist nicht umsonst, dass die EU gesagt hat, 2040 energieneutral. Die haben sich schon was dabei gedacht, nämlich genau auch, dass dieses Konzept im Hinterkopf mitgedacht wurde.
Herr Gruber, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nordmesnik, over and out.